Es gibt was, was wir sehen, das klassische rote Licht, und es gibt dann noch dieses Near-Infrared Light. Das kann deutlich tiefer eindringen und man sieht, dass die thermische Entwicklung auch im tieferen Gewebe, die ist bei diesem Pulsed Wave Rotlicht dann ein bisschen besser, ne, weil da immer wieder abgeschaltet wird.
Man steigert im Grunde die ATP-Spiegel in den Zellen, man regt ja auch die Durchblutung an, wir haben über NO gesprochen. Connected zur Haut, Akne. Und da gibt es tatsächlich auch super gute Daten zu. Da wird tatsächlich nicht nur Rotlicht genutzt, sondern auch blaues Licht.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Ich grüße dich, Mario.
Wir sind wieder in der Heimat in München mit dem schönen Werksviertel im Hintergrund und wollen heute über das Thema Rotlicht sprechen. Und zwar viel genauer eigentlich über Photobiomodulation, weil Rotlicht ist nicht gleich Rotlicht, wie wir gleich feststellen werden. Ne? Da kommt sehr auf die Wellenlänge drauf an, was das Licht dann tatsächlich für Effekte hat im Körper, ob es überhaupt welche Effekte zum Beispiel hat und wenn ja, welche. Darauf wollen wir heute ein bisschen näher eingehen. Wie ist es dir bei der Recherche ergangen für diese Folge? Irgendwas Überraschendes dabei gewesen oder warst du schon gut im Bilde?
Ja, ich würde sagen, tendenziell bin ich bei der Recherche schon darauf gekommen, dass da noch immer noch sehr, sehr viel unklar ist. Also viel von dem, was propagiert wird, ist noch nicht so ganz gut untersucht. Was aber für mich interessant war, weil ich natürlich mich auch sehr, sehr mit meinem hereditären Haarausfall beschäftige, ist natürlich, dass hier die Daten gar nicht schlecht sind für eben genau diese Anwendung. Da kommen wir dann aber nachher noch dazu, warum es scheinbar dort gar nicht so schlecht ist. Jedenfalls habe ich mir direkt eine Kappe bestellt mit so Rotlicht-Laserdioden oben drin, die jetzt hier meine Kopfhaut bearbeiten soll. Genau. Nee, also insofern keine wirklichen Überraschungen, eher ein bisschen eine Dämpfung, würde ich sagen. Weil wird sehr viel drüber geredet, wird sehr viel gemacht. Ist eigentlich auf jeder Longevity-Event siehst du irgendwie eine Firma, die sowas verkauft. Aber prinzipiell sind die wirklich nachgewiesenen Wirkungen eher noch leicht.
Überschaubar.
Überschaubar, sagen wir es so.
Genau. Ich meine, Rotlicht gibt es ja schon sehr, sehr lange. Ich kenne das noch von meiner Großmutter zum Beispiel. Die hatte auch eine Rotlichtlampe zu Hause. Und wofür hat man die im Grunde verwendet? Die hat man mal verwendet, wenn man irgendwie Rückenschmerzen hatte. Dann hat man sich mal vor diese Lampe gesetzt. Oder wenn man mal verkühlt war, ne? So für die Nasennebenhöhlen. Das ist eine klassische, es war rotes Licht. Man hat auch gesehen, dass es rotes Licht ist. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Es gibt nicht auch unsichtbares Rotlicht. Und die hat dann Wärme erzeugt und hat dann am Ende dafür gesorgt, dass die Schleimhaut ein bisschen besser durchblutet wird, dass der Schleim auch ein bisschen besser abtransportiert wird. Und am Ende war das ein deutlich angenehmeres Gefühl, wenn man ja ohnehin erkältet war. Deswegen, heute hat sich das sehr viel weiterentwickelt. Es gibt diese Helme, ne, wie du gerade erwähnt hast. Es gibt das gleiche fürs Gesicht auch, diese Gesichtsmasken, diese Rotlichtmasken. Kennt man von der einen oder anderen Social-Media-Werbung, würde ich mal schätzen. Und vor allem, wenn man sich jetzt diesen Podcast anhört, wird man danach auf jeden Fall Social-Media-Werbung dafür bekommen. Und dann gibt es natürlich sehr ausgeprägte oder sehr große Apparaturen, sage ich mal, klassische Rotlichtsaunen. Das sieht man in allen unterschiedlichen, die gibt es zum Reinliegen, wie so ein Rotlicht-Solarium. Das gibt es aber auch zum Reinstehen, so eine Rotlichtkabine dann. Und die sollen dann den ganzen Körper praktisch beleuchten und nicht nur einzelne Regionen, also nicht nur das Gesicht, nicht nur die Kopfhaut, nicht dann zum Beispiel nur bei diesen Paneelen, wo dann nur so ein Ausschnitt vom Körper beleuchtet wird, zum Beispiel der Rücken, sondern die sind dann so eine Ganzkörperanwendung. Und was die dann tatsächlich taugt und was da der Unterschied ist zwischen der Maske, die man sich zum Beispiel ins Gesicht setzt, und dem großen Gerät, das schauen wir uns dann noch ein bisschen später an, weil zuerst ist eigentlich viel wichtiger mal zu klären, rotes Licht ist nicht gleich rotes Licht. Ne? Sondern es gibt was, was wir sehen, das klassische rote Licht, und es gibt dann noch dieses Near-Infrared-Light. Das ist nämlich unsichtbar für unser Auge. Und das ist aber gleichzeitig sehr viel stärker, würde ich mal sagen, oder sehr viel mächtiger, unter Anführungszeichen.
Genau, ja. Also wir haben, wie du schon sagst, wir haben das rote Licht, wir haben das Nahinfrarotlicht. Das rote Licht, das ist so zwischen 600 und 700 Nanometern. Das ist eben ein sichtbarer Bereich, weil wir können bis ungefähr 730 Nanometer können wir noch sehen. Und das Interessante, die interessanten Wellenlängen, die therapeutisch zumindest interessant sind, sind hier ungefähr zwischen 600 und 700, meistens so im 650er Bereich, wo sich die meisten Produkte eben bewegen.
Und das Schöne ist daran, das kann eben ein paar Millimeter in die Haut eindringen, also kann oberflächlich die Haut beeinflussen, gegebenenfalls Verbesserungen hervorrufen. Da kommen wir gleich dazu, wie genau das eigentlich funktioniert. Aber eben wirklich nur die oberen Millimeter der Haut. Und wenn wir dann zum Nahinfrarot gehen, das ist nochmal eine Wellenlänge drüber, da geht es dann bei 750 Nanometern los. Das ist also außerhalb des sichtbaren Bereichs fürs menschliche Auge. Dann sind wir schon bei deutlich mehr. Da sind wir bei einem Zentimeter und teilweise in manchen Studien auch ein bisschen mehr, sogar mehreren Zentimetern, die das eben in den Körper eindringen kann, je nachdem, ob da jetzt noch Knochen dazwischen ist oder eben Haut, Fettgewebe, was weiß ich, oder Muskel. Das heißt, es ist eigentlich theoretisch deutlich potenter. Und ja, da wird meistens mit ungefähr 850 Nanometern gearbeitet in den meisten Geräten. Und die Idee ist dort, dass man eben auch wirklich bis zu den Muskeln durchdringt und da eben noch positive Effekte hervorruft. Nachteil an den Geräten, muss man ganz ehrlich sagen, ist eben auch wirklich, dass man es nicht sieht. Ne? Das heißt, man muss schon immer einen Augenschutz tragen. Da muss man vorsichtig sein. Und es ist eben insofern halt für die Anwendung zu Hause ein bisschen riskanter und auch nicht unbedingt am besten geeignet. Aber wie gesagt, kann theoretisch tiefer eindringen, also könnte insofern für tiefere Strukturen ganz spannend sein. Und was ich dann eben hier mir noch dazu notiert hatte, sind eben diese Laser. Und das ist ganz interessant. Deswegen habe ich jetzt auch eine Laserkappe bestellt und eben keine LED-Kappe, weil die Laser, die nochmal deutlich fokussierter dieses Licht eben auf die Haut strahlen, nicht so, ich sag mal, ausgebreitet wie eine klassische LED. Und dadurch soll eben die Eindringtiefe deutlich besser sein. Also über einen Zentimeter auf jeden Fall sein, anscheinend. Ne? Das heißt, du kannst auf jeden Fall damit theoretisch den gesamten Scalp bis zum Knochen auf jeden Fall mal ausleuchten und gegebenenfalls eben dort auch die Durchblutung verbessern und so weiter und so fort. Das heißt, da gibt es schon noch einen Unterschied in der Qualität einfach zwischen diesen LEDs und den Lasern. Das sollte man einfach mal fürs Erste auf dem Schirm haben.
Neben der Qualität gibt es eigentlich noch einen wichtigen Faktor, und der ist die, ich sage jetzt mal, die Stärke bzw. die Energiemenge, weil die Wellenlänge ist eine Sache, die beschreibt praktisch nur die Fähigkeit von dem Licht auch tiefer einzudringen oder eher oberflächlicher nur einzudringen. Kommen wir gleich dazu, wieso das dann nicht weitergeht, das Licht. Und je stärker, also je mehr Energie man hat, je energiereicher diese Geräte sind, deswegen ist es natürlich ein sehr, sehr großes Gerät, wie zum Beispiel so eine Infrarot-Sauna, wo man sich reinlegt oder reinstellt, in der Regel auch deutlich, ich sage jetzt mal, stärker als eine klassische Kappe. Ne? Der Use Case war natürlich auch ein anderer. Bei einer Kappe oder bei einem, ich sage jetzt mal, Rotlichthelm, da reicht es ja theoretisch schon, wenn man so einen halben Zentimeter in die Tiefe kommt, dann ist ja eh schon direkt gleich mal der Schädelknochen da. Ne? Und dann geht es ja erstmal eh nicht mehr weiter. Wobei es auch Anwendungen gibt, die durch den Schädelknochen gehen. Das gibt es auch. Die sind in der Neurologie dann, werden die angewendet. Und aber meistens im klinischen Setting, weil sie eben so stark sind. Ne? Und die auch gar nicht handelsüblich verfügbar sind, wird man sich wahrscheinlich die allermeisten von uns auch gar nicht leisten können, würde ich mal dazu sagen, weil die auch sehr teuer sind.
Es ist ja auch in einem Bereich, wo es dann auch gefährlich werden kann. Ne? Du musst dann auch wirklich sehr stark darauf achten, dass du eben nicht zu lange bestrahlst, in Anführungszeichen, weil wenn die Energiemenge eben so hoch ist, dann sind es manchmal nur so 2 Minuten und dann ist es schon vorbei. Das sind super schnelle Anwendungen manchmal. Und wenn du jetzt aber so eine Maske fürs Gesicht kaufst, so eine LED-Maske, dann sind das irgendwie 15 Minuten. Ne? Und die Energiemenge ist total niedrig. Und insofern kann man so das auch dosieren. Also die Zeit ist auch ein relevanter Faktor. Und es gibt eben auch ein zu viel bei Rotlicht. Es gibt tatsächlich auch bei diesen Masken ein zu viel.
Ja, ganz klassisches Dosiswirkungsprinzip. Ne? Das kennt man auch aus der, ich sage jetzt mal, Onkologie, aus der Bestrahlung, dass auch, wenn du zu wenig bestrahlst, ist schlecht. Wenn du zu viel bestrahlst, ist auch schlecht, weil dann eben zu viel vom Gewebe zerstört wird. Und beim Rotlicht ist es genauso, wenn auch nicht in einem ganz so schmalen therapeutischen Bereich, würde ich mal sagen. Da geht es ja wirklich um Sekunden in der Onkologie und hier ist es dann schon um ein bisschen was anderes. Also der therapeutische Bereich ist hier breiter, aber das kann man sich merken. Rotes Licht, das, was wir sehen, das ist nur sehr oberflächlich, das dringt auch gar nicht so tief ein. Und das Nahinfrarotlicht in dem Wellenlängenbereich ab so 750 geht dann bis 1100 hoch, wobei so die klassischen Wellenlängenbereiche, die man anwendet, zwischen 810 und 850 liegen. Das sieht man nicht, das kann deutlich tiefer eindringen, ist dann eher so für diese Muskulaturanwendungen, Organanwendungen und so weiter und so fort. Und genau, dann spielt die Energie eben noch eine Rolle und wie du schon gesagt hast, der Fokus auch. Laserrot dringt viel tiefer ein als ein klassisches LED, ne, weil das Licht natürlich streut und der Fokus dann gar nicht so groß ist. Jetzt haben wir schon darüber geredet, dass ja das rote Licht nicht so tief eindringt und der Grund dafür ist ja die Absorption. Ne? das rote Licht, das trifft auf den, auf die Haut, auf zuerst mal auf das auf die Oberhaut, dann das Oberhautfettgewebe, dann gibt es ja noch die Lederhaut und wie die ganze Haut halt auch aufgebaut ist, ein paar Millimeter darunter. Und damit das Licht auch einen Effekt hat, muss es tatsächlich auch absorbiert werden. Ne? Ansonsten wird es einfach nur entweder durchscheinen oder gar keinen Effekt machen. Das heißt, das Licht, das trifft dann in einer gewissen Tiefe, wird absorbiert. Das ist beim roten Licht meistens vom Melanin der Haut. Das ist was die Haut, je mehr Melanin man hat, desto dunkler ist die eigene Haut. Und vom Hämoglobin, das ist der rote Blutfarbstoff, der absorbiert eben auch dieses rote Licht. Und wenn das rote Licht absorbiert ist, dann kann es danach auch nicht mehr weiter und tiefer eindringen. Und das Prinzip ist hier sehr spezifisch. Rot, also Hämoglobin oder Melanin kann zum Beispiel nicht Near Infrared Light absorbieren. Deswegen geht das auch sehr viel tiefer rein. Das ist wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip. Du hast, das ist nicht wirklich ein Rezeptor, aber der Schlüssel ist das Licht und das Schloss ist dann zum Beispiel das Hämoglobin oder das Melanin. Und wenn der Schlüssel ins Schloss passt, dann wird das Licht absorbiert. Und wenn der Schlüssel nicht ins Schloss passt, dann geht das Licht einfach weiter durch. Und es passiert nichts.
Das ist ja wundervoll erklärt. Das ist ja genial gewesen jetzt.
Richtig schöne Analogie. Tatsächlich ist es dann noch ein bisschen komplexer, was dann im Mitochondrium, sage ich mal, passiert. Weil das ist das, was man ja eigentlich erreichen will, ne? Was für die Energieproduktion verantwortlich ist. Und ja. Das ist ein bisschen chemischer und es geht um CCO. Was ist denn CCO?
Ja, also erstmal gibt es da verschiedenste Moleküle eigentlich. Die heißen Chromophoren und die reagieren eben auf dieses rote Licht oder beziehungsweise generell Licht. Und das Relevanteste dort ist die Cytochrom-C-Oxidase, also genau wie du sagst, dieses CCO. Und das absorbiert eben auch dieses rote Licht, genau wie du das eigentlich gerade erklärt hast, wird dadurch aktiviert. Und der Gedanke ist eben von den meisten, die Rotlicht verkaufen, beziehungsweise die Proponents davon sind, die sagen eben, okay, wenn du dieses CCO aktiviert bekommst, dann steigert das die ATP-Produktion. Das hat auch tatsächlich einen total plausiblen mechanistischen Effekt. Es ist nämlich so, dass dieses CCO wird normalerweise bündelt sich da Stickstoffmonoxid dran, so rum. Ich habe das N gelesen, Natrium gedacht, genau. Stickstoffmonoxid dran. Und vom Licht wird das eben, das konkurriert mit dem Licht. Ne? Und wenn das Licht kommt, dann stößt das dieses NO heraus. Ne? Und wenn das raus ist, dann ist das sozusagen enthemmt, dieses CCO, und produziert auf einmal wieder mehr ATP als vorher. Wenn aber NO dran ist, dann reduziert das die ATP-Produktion. Und das ist auf jeden Fall ein plausibler mechanistischer Effekt, der scheinbar ja auch zu funktionieren scheint, insbesondere eben für kosmetische Effekte, für Hautfrische und so weiter. Also eigentlich echt super interessant und super simpel und ist halt einfach nur Lichttherapie. Ne? Also wirklich, wirklich sehr cool. Macht mir wieder Spaß, darüber zu sprechen. Und da hat sich eben dann auch in Studien gezeigt, dass tatsächlich, wenn du Tiere oder Menschen eben damit bestrahlst, steigert das auch den ATP-Spiegel wirklich messbar. Und das ist schon cool.
Ich mache nur noch eine kleine Ergänzung, und zwar um dieses CCO, wenn das wunderbar funktioniert, dann bindet da nicht Stickstoffmonoxid, sondern Sauerstoff. Und das hält dann praktisch diesen ganzen Kreislauf am Leben, am Laufen. Mit dem Alter ist es so, mit Krankheit ist es so, wenn man einen Infarkt zum Beispiel hat, das kann man auch in der Muskulatur haben, gibt manchmal auch so Mini-Mini-Mini-Infarkte, also wenn zum Beispiel nicht mehr so gut Teil von dem Organ, von der Muskulatur mit Sauerstoff versorgt wird, dann kommt es auch dazu. Und auch bei intensiver körperlicher Belastung ist es auch so. Ne? Da wird mehr von diesem NO produziert. Wenn mehr von diesem NO da ist, dann bindet das auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann dieses CCO, weil Sauerstoff ist dann nicht mehr so viel da. Und das sorgt dann dafür, dass das geblockt ist. Ne? Und dann passiert erstmal nur sehr, sehr wenig. Die Energieproduktion geht runter, das ATP geht runter und das Licht, wie du schon gesagt hast, das kickt das NO dann von dieser Bindungsstelle, dann ist wieder Platz für Sauerstoff und diese ATP-Produktion kann dann wieder besser funktionieren. Eigentlich, ich finde das super anschaulich und wenn man sich das mal vorstellt, dass das eigentlich alles nur durch Licht passiert. Ne? Und diese Geräte sind teuer, aber am Ende, wenn man sich ein Gerät kauft, ein halbwegs gutes, das hält ja dann auch ewig, das kann man regelmäßig nutzen, da muss man nicht. Das ist nicht wie ein Solarium, was man sich nicht zu Hause hinstellen kann, wo man dann nur schwer davon profitieren kann. Wobei Solarium das klassische ohnehin eine schlechte Idee ist. Aber genau, das ist wahrscheinlich eine Folge für einen anderen Tag. das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und dann gibt es noch was. Da gab es auch eine Studie dazu oder mehrere Studien dazu. Es gibt einen Effekt, den nennt man Abscopal-Effekt. Und der beschreibt, wenn man an einer Stelle Licht einsetzt, wenn ich hier was zum Beispiel im orthopädischen Bereich, man hat das Schienbein mit rotem Licht beleuchtet und im Schienbein befinden sich ja zum Beispiel auch Stammzellen, ne, im Knochenmark. Und das hat dazu geführt, dass ein Teil von diesen Stammzellen im Knochenmark mobilisiert wurde und die sind aber dann nicht nur lokal ein bisschen rumgewandert, sondern die haben sich dann im Körper verteilt und sind dann dahin gegangen, wo sie gerade für Reparationsprozesse oder für Reparaturen gebraucht wurden. Wenn man zum Beispiel in der Wirbelsäule irgendwo einen Schaden hatte, wo Stammzellen gebraucht werden, dann haben sich diese Stammzellen dann interessanterweise verteilt. Ne? Es ist schwer zu sagen, wie groß dieser Effekt war. Man kann diese Stammzellen ja auch nur schwer zählen und sagen, okay, das sind jetzt irgendwie 3 gewesen oder 3.000 oder 3 Millionen oder whatever. Aber der Effekt, den hat man auf jeden Fall gefunden. Er hat sich auch in einigen Studien wieder bestätigt. Ich würde mal nicht dazu übergehen und sagen, wenn man jetzt irgendwie ein Bandscheibenproblem hat oder ein Gelenksproblem oder sonst irgendwie ein Problem, dass es dann alles heilt, wenn man seine Tibia bestrahlt, also sein Schienbein bestrahlt. Aber es scheint auf jeden Fall da auch einen Effekt zu geben, obwohl das Licht an der Stelle gar nicht gelandet ist, ne? Sondern es ist ja am Schienbein gelandet und nicht am Rücken oder an der Hüfte oder an der Schulter zum Beispiel. Das ist dieser Abscopal-Effekt, auch mal googeln und nachlesen, dann kann man sich da auch die detaillierten Studien dazu anschauen.
Ja, jedenfalls interessant. Die Frage ist am Ende nur, ob man überhaupt messen kann man es ja scheinbar, so rum. Die Frage ist jetzt nur, hat es auch wirklich einen klinischen Effekt gehabt, ne? Also ich glaube, wahrscheinlich ist da sind wir da so ein bisschen ein Problem, da kommen wir ja gleich auch noch so ein bisschen dazu, dass ja, es sind Effekte da, das ist alles real, das ist kein, ich sag mal, Bullshit, aber die klinischen Effekte sind halt sehr, sehr, sehr niedrig, wenn es um diese sehr tiefen Bestrahlungen, um diese auch orthopädischen Bestrahlungen geht.
Ja, und wie du auch sagst, auch diese Theorie, die wir jetzt mit diesem CCO da erklärt haben, das ist am Ende was, das hat man mal im Labor getestet. Das ist im Labor auch plausibel. Ne? Das funktioniert an Zellkulturen. Und bei Zellkulturen ist es ja so, dass dann immer alle Zellen bestrahlt werden. Ne? Alle Zellen bekommen dieses Rotlicht ab. Im Körper ist ja ein sehr viel komplexeres System. Ne? Da hat man noch die Unterschiede mit dem Melanin, mit der Hämoglobin, wie viel dann tatsächlich durchkommt. Und das führt am Ende dazu, dass diese klinischen Effekte halt meistens sehr, sehr, sehr schwach sind.
Ja.
Nicht in allen Bereichen, aber in den allermeisten Bereichen ist es noch relativ, relativ dünn. Es gibt Studien und die zeigen auch einen Benefit, aber halt meistens nur einen sehr kleinen. Wo genau, da kommen wir dann noch ein bisschen später dazu. Vorher noch mal zu dieser Theorie, weil es ist nicht nur, klar, es ist gut, wenn dieses NO weggeht vom CCO, weil dann alles in den Kraftwerk, in der Zelle wieder wunderbar läuft. Aber dieses NO hat ja dann selber, wenn es losgelöst ist, kann sie auch andere Funktionen erfüllen.
Ja gut, ich meine, wir haben tatsächlich ja dazu auch schon mal häufiger gesprochen, auch als wir zur Nasenatmung gesprochen haben. NO ist ja eigentlich eine ganz geile Geschichte. Warum? Weil es die Durchblutung verbessert. Und mehr NO bedeutet bessere Durchblutung. Und insbesondere, wenn das dann aber gebunden ist durch Entzündungen oder Wunden oder andere Themen, ist das ja auch ein Weg, der eigentlich einen, ich sag mal, weniger vital fühlen lässt. Das heißt, mehr NO, mehr Vitalitätsgefühl, weniger, tendenziell weniger. Ne? Ich denke, so kann man sich das ganz gut merken. Insofern, NO ist auch cool, wenn das gelöst wird, weil das im Nebeneffekt auch hat, dass man besser durchblutet wird. Und das sieht man ja zum Teil auch, wenn man eben diese Anwendungen macht, dass drumherum auch die Durchblutung deutlich verbessert ist und man so ein bisschen rot anläuft schon fast, weil eben die Blutgefäße sich erweitern und die Durchblutung eben verbessert wird. Also schon auch noch ein spannender zusätzlicher Effekt, der halt auch noch sehr positiv ist. Ne?
Sicher aber auch ein Effekt, der sich teilweise durch Wärme auch erklären lässt. Ne? Also Wärme selber hat ja auch einen Effekt, dass die Durchblutung ein bisschen steigt. In Kombination mit dem NO wird das Ganze dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen verstärkt. Ne? Kommt halt auf die Eindringtiefe drauf an.
Die LEDs selber werden ja eigentlich nicht wirklich warm. Ne? Also ich meine, ist klar, das alte Rotlicht von der Oma, das ist ja brutal warm. Ne? Das ist ja echt krass. Die LEDs werden ja nicht wirklich warm. Aber klar, es ist eine gewisse Hitze im Entwicklung im Gewebe. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das jetzt an der Energie liegt, die absorbiert wird. Wahrscheinlich zum Teil. Ne? Aber wahrscheinlich halt auch vor allem durch die verbesserte Durchblutung, ne? Würde ich mir denken, aber da bin ich jetzt tatsächlich nicht tief genug drin. Ne?
Ja, es gibt ja rein von der Technik her noch die Unterscheidung zwischen den Pulsed Wave und Continuous Wave Rotlichtern. Pulsed Wave sagt schon der Name, ne? Da wird immer mit rotem Licht gepulst und Continuous Wave ist ein durchgehender und Anführungszeichen Lichtstrahl, sage ich jetzt mal, der raufleuchtet. Und man sieht, dass die thermische Entwicklung auch im tieferen Gewebe, die ist bei diesen Pulsed Wave Lasern, beziehungsweise bei diesen Pulsed Wave Rotlichtern ein bisschen besser, ne, weil da immer wieder abgeschaltet wird. Und bei der Continuous Wave ist die Dosis, die am Ende ankommt, ja dann auch ein bisschen höher. Ne. Das heißt, mit Pulsed Wave kann ich länger bestrahlen, mit Continuous Wave kann ich nur ein bisschen kürzer bestrahlen, weil da irgendwann auch wie gesagt, diese thermische Entwicklung in der Tiefe, die gibt es ja trotzdem, auch wenn man sie nicht so oberflächlich spürt wie mit so einem ganz, ganz klassischen Rotlicht, sage ich mal, was man sich jetzt ins Gesicht leuchtet, ne, für Nasennebenhöhlen zum Beispiel.
Also das wäre dann ein guter Beweis, okay, klar, dieses Licht hat Energie und am Ende heizt das Gewebe auf und das Pulsed Wave sorgt aber dafür, dass es zwischendurch immer mal kurz wieder abkühlen kann. Also das ist das, was du jetzt meintest, oder? Dass es ein bisschen abkühlt, dann kannst du länger bestrahlen.
Und auch höhere Intensitäten nehmen. Mh. Also der Pulsed Wave kann stärker sein, weil er ja nur immer so episodisch praktisch reinleuchtet und bei Continuous Wave kannst du nicht so eine hohe Intensität nehmen, weil die ja dauerleuchtet.
Exactly.
Und deswegen mit Pulse Wave kann man tiefer eindringen, weil höhere Intensität, aber weniger thermischer Schaden in der Tiefe und mit Continuous Wave bleibt es ein kleines bisschen oberflächlicher. Das ist hier noch der große Unterschied. Gepulstes Licht ist zum Beispiel für Schmerztherapie sehr viel besser, haben wir herausgefunden. Und das ist, glaube ich, so der, und in der Neurologie verwendet man auch gepulstes Licht, ja, wenn es um neurologische Effekte geht. Ansonsten hat aber genauso auch der Continuous Wave Laser oder das Continuous Wave Rotlicht seine Berechtigung. Das nur noch so am Rande.
Pulsed Wave sind ja wirklich dann immer sehr enge therapeutische Themen, ne? Also das ist ja wirklich was du jetzt auch im Alltag gar nicht so leicht bekommst. Also die Geräte zu Hause sowieso nicht, ne?
Wegen der Intensität.
Die Frage ist, ob man das in den Spas auch so richtig bekommt. Ne? Also ich würde mal behaupten, wahrscheinlich nicht.
Mhm. Genau, auch wieder wegen den Intensitäten. Bei hoher Intensität ist auch ein größeres Potenzial, dass was schief geht. Ja. Oder dass man was falsch macht oder dass man es auch übertreibt. Ne? Ich glaube, es ist weniger, dass man dann zu wenig macht, sondern eher, weil man es nicht sieht, weil man es nicht so gut merkt. Diese Hitzeentwicklung, die ist nicht so oberflächlich auf der Haut. Und deswegen ist es da, denke ich, sehr, sehr wichtig, dass man sich da, wenn dann diese Protokolle auch zusammenstellen lässt und sich da ganz streng daran orientiert und auch daran hält. Das ist relevant. So, aber jetzt genug mit der Theorie. Wir haben nämlich auch beide so ein bisschen recherchiert, wofür bringt es denn wirklich was?
Ne? Genau, und ich meine, da muss man vielleicht noch die Einschränkung dazu sagen. Wir haben uns da jetzt eher mit den Geräten beschäftigt, die man auch relativ frei verfügbar, wo man rankommt. Ne? Also nicht mit diesen Hardcore-Neuro-Geräten, die extrem schwer vielleicht mit Pulse Wave und so arbeiten.
Unfassbar
teuer sind,
ja nicht im Wohnzimmer stattfinden können.
Die aktuell schlichtweg noch nicht realistisch sind. Die haben wir jetzt mal so ein bisschen außen vor gelassen, weil da gibt es schon spannende Sachen. Die Frage ist nur, ich meine, da ist der Kosten-Nutzen wahrscheinlich sowieso nicht gegeben. Deswegen haben wir das so ein bisschen rausgelassen. Und da sollte man wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen abwarten, wie sich dieser Markt entwickelt. Ob das dann wirklich dann auch in der Breite ankommt überhaupt. Ne? Das heißt, wir sind aber eher bei den klassischen Geräten geblieben, aber eben auch bezogen auf Spa-Geräte und sowieso natürlich auf E-at-Home-Geräte. Und haben uns da jetzt einfach in Kategorien eingeteilt, für was es einen Benefit bringen könnte. Und wir gehen das jetzt einfach mal durch, würde ich sagen.
Genau. Und das allererste, ich meine, wir sind ja Longevity-Podcast auch, ne? Früher ist das alles mal unter dem Begriff Anti-Aging auch gelaufen. Und ich denke, dass es zumindest von den Marketingbotschaften her eine der häufigsten Use Cases, sag ich mal, oder Anwendungsbereiche für Rotlicht, in dem einfach behauptet wird, hey, rotes Licht, sehr, sehr großflächiges rotes Licht, ist gut für Anti-Aging, das verbessert Stoffwechsel, das verbessert Haut. Zumindest steht so auf den, ich sag jetzt mal, Instagram-Suis.
Zelluläre Verjüngung, das ist ja eigentlich das, was propagiert wird.
Genau. Ja, und das Problem eigentlich, was wir vorher schon mal angesprochen hatten, das ist in der Zellkultur super plausibel, weil man alle Zellen erreicht. In der Praxis in unserem Fall zum Beispiel, wenn man sich da als Mensch in so ein Solarium reinstellt, werden nicht alle Zellen gleichmäßig ausgeleuchtet, ne? Sondern da hat man gewissermaßen eine Penetrationsgrenze und Anführungszeichen. Manche Zellen werden besser beleuchtet, manche Zellen werden schlechter beleuchtet. Und dass man hier über den ganzen Körper hinweg so eine systemische Verjüngung hat, ein systemisches Anti-Aging hat, das ist deswegen schlichtweg gar nicht plausibel. Das wird vielleicht in der Praxis auch nicht der Fall sein.
Abscopal-Effekt. Abscopal-Effekt. Reicht der leider scheinbar auch nicht. Ja. Also das ist zumindest noch nicht plausibel irgendwie nachgewiesen worden.
Ja, ja, also dass man da wirklich diese übertragbaren Effekte hat, das ist, wie gesagt, zwar ein spannender Effekt, weil man es mal speziell auf Stammzellen bezogen sich angeschaut hat. Bei Anti-Aging spielt ja dann auch generell Mitochondriengesundheit eine Rolle und so weiter und so fort. Das scheint eher nicht der Fall zu sein. Da gibt es auch eigentlich gar keine Studien dazu. Und der Grund ist weniger, dass es in der Theorie nicht funktionieren würde, sondern dass man in der Praxis, der Körper ist super komplex und man kann nicht alle Zellen gleichmäßig erreichen, vor allem nicht die in der Tiefe. Und deswegen kann man, ja, glaube ich, mit einer ziemlich großen Sicherheit sagen, es gibt kein systemisches Anti-Aging von Rotlicht, egal wie stark, egal welche Wellenlänge und egal welche Energiestärke.
Vielleicht aber ja irgendwann.
Vielleicht wird
eine Sekunde Bestrahlung, weil so hardcore und dann.
Ja, wie so ein Snapshot.
Ja, genau, wer weiß.
Das kann sein.
Oder mit Nanobots, das kann natürlich, das ist vielleicht sogar plausibler.
Das stimmt, wir brauchen dann gar kein Rotlicht mehr.
Egal. Genau.
Ja. Was anderes, was auch in diesen Anti-Aging-Bereich reinfällt, ist Haut. Hm? Das, was sich wahrscheinlich mit am besten verkauft, neben diesen klassischen Paneelen, sind diese Gesichtsmasken.
Genau, und das ist tatsächlich auch das, wo es wahrscheinlich mit am besten abschneidet. Und das Interessante, da hat man eben genau diesen Effekt. Man steigert im Grunde die ATP-Spiegel in den Zellen. Dadurch wird die Haut wirkt einfach ein bisschen frischer. Man regt ja auch die Durchblutung an. Wir haben über NO gesprochen. Das heißt, man hat diese beiden Effekte, die zusammen halt einfach bedeuten, okay, du wirst danach wahrscheinlich ein schöneres Hautbild haben. Das ist schon mal cool. Und dann connected zur Haut auch noch Akne. Auch noch ganz interessant. Und da gibt es tatsächlich auch super gute Daten zu. Und da wird tatsächlich nicht nur Rotlicht genutzt, sondern auch blaues Licht. Und es ist so, dass die Aknebakterien, die dafür zuständig sind, die dafür verantwortlich sind, dass das Akne entsteht, die haben sowas, das heißt Porphyrine. So. Ja. Und das ist sehr lichtsensitiv. Und interessanterweise kriegt man die ganz gut zerstört, diese Porphyrine, durch die wechselhafte Penetration mit rotem Licht und blauem Licht. Sehr interessant, und deswegen haben viele von diesen Masken, die man online kaufen kann, eben auch eine Funktionalität, dass sie eben auch Blaulicht können, eben genau für diese Use Case. Und das ist tatsächlich plausibel. Da nur aufpassen, das ist nie Laser, das ist immer LED, also fast immer. Und dementsprechend können die halt auch nur irgendwie in die ersten 2 Millimeter der Haut, vielleicht 3 Millimeter der Haut maximal eindringen. That's it. Ne? Also das ist jetzt nicht ein Allheilmittel. Aber das Interessante ist, in Studien hat es wirklich gezeigt, dass es ja eigentlich die Aknebelastung um bis zu 70% senken kann. Und das ist natürlich schon ein super relevantes Thema. Und was ich mir da vor allem die Frage stelle, wahrscheinlich wurde diese Studie leider noch nicht gemacht, es gibt ja auch viele Menschen, die unter dieser Akne inversa leiden, was ja wirklich, wirklich wild ist. Ne? Das hast du ja irgendwie unter den Achseln, im Schambereich. Und das sind ja wirklich krasse Quaddeln manchmal. Und die Leute vernarben total. Es sieht wirklich schlimm aus. Ob das da eben auch interessant sein könnte. Das müsste wahrscheinlich ein Apparat sein, in den du dich reinlegst. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, da könnte das natürlich unfassbar sein. Und da ist der Risiko-Nutzen oder die Kosten-Nutzen-Abwägung auf jeden Fall sehr einfach, weil diese Leute haben unfassbar krassen Leidensdruck. Die Medikamente, diese Biologika, die die nehmen müssen, sind unfassbar nebenwirkungsreich. Und und dann könnten sie diese Leute da einmal die Woche eben zu so einer Lichttherapie gehen. Das dauert wahrscheinlich 20 Minuten, ne? Und dann 70% weniger. Schon krasser Effekt, wenn das gleiche
wird. Am Ende ist, wenn es der gleiche Mechanismus ist, ne, im Gesicht ist ja immer dieses Propionibacterium Akne, was die Akne auslöst. Deswegen wäre das auf jeden Fall plausibel, aber die Geräte dafür muss man wahrscheinlich erst erfinden, ne, weil das muss halt dann direkt auch auf der Haut aufliegen. Das ist der Punkt, das hat man ja auch im Gesicht, ne, das liegt ja direkt an der Haut. Wahrscheinlich müssten so Decken sein. Vielleicht noch ein Punkt. In der Praxis nutzt man zu Hause häufig LEDs, in den Studien wurden aber sehr häufig Laser verwendet. Also da gibt es noch so ein bisschen diese Diskrepanz. Also mit Laser funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Aber es ist genauso plausibel auch mit den LEDs, weil man ja nicht diese Eindringtiefe benötigt. Ne? Ja. Sondern auf der Haut, das liegt ja direkt auf, kann dann direkt in die Haut eindringen. Das sind dann diese oberflächlichen Millimeter, die man ohnehin nur braucht. Und ist auf jeden Fall ganz cool. Erstens, dass es da schon viele Studien dazu gibt und dass es auch tatsächlich was hilft. Ne? Weil das ist sehr viel non-invasiver als auch diese ganzen Retinoide, diese Medikamente, die man da bei Akne sonst.
Nebenwirkungsreich, ne?
Genau. Die machen immer sehr trockene Haut und rissige Lippen und so weiter und so fort. Das ist schon auch gar nicht fein. Wahrscheinlich überwiegt der Benefit trotzdem, also der Nutzen trotzdem, auch wenn man aus Kosten diese Nebenwirkungen hat. Aber ich meine, wenn man das mit Rotlicht zusätzlich unterstützen kann, dann ist das doch eine wunderbare Sache. Dann wieder was eigentlich die Haut auch betrifft, ist das Thema Wundheilung. Bei Verbrennungen zum Beispiel, bei Nachoperationen, wo man ja manchmal, ich sage jetzt mal, kleinere oder größere Wunden hat, je nachdem, was es für eine Operation war. Das ist eigentlich auch schon ganz vielversprechend. Bei einer Wunde gibt es ja diese verschiedenen Stadien. Ne? Zuerst gibt es mal so einen Sekundärverschluss und dann wandern erst diese ganzen Zellen ein und sorgen dann dafür, dass es diesen Primärverschluss gibt. Der ist zwar nie mehr so schön, wie die Haut vorher war. Jeder kennt das, wenn man irgendwo mal eine Schnittwunde oder so hatte. Die sieht man auch Jahre und Jahrzehnte danach noch. Bei manchen, die eine sehr gute Wundheilung haben, ist es eine ganz, ganz kleine, feine, weiße Linie. Bei Leuten, die eine schlechtere Wundheilung haben, ist es manchmal auch so wulstig. Ne? Und bei so einer überschießenden Wundheilung bekommt man dann auch leicht so Keloide. Das sind dann diese wirklich wuchernden Narben, wo man dann sehr, sehr viel von diesem Narbengewebe noch oben drauf hat, die wirklich echt unschön abheilen, gegen die man aber auch eigentlich gar nicht so viel tun kann, ne? Weil sehr, sehr viel schlichtweg Veranlagung ist. Aber auch Rotlicht hat man dafür eingesetzt. Was es da noch nicht gibt, ist also klassische Protokolle, ne? Wo man sagt, hey, dieses Gerät, damit machst du die und die Minuten, die und die Intensität. Aber was man schon weiß, mehr Intensität ist in dem Fall besser, ne? Weil man ja auch diese tiefere Penetration braucht, weil eine Wunde, die heilt ja nicht nur oberflächlich, sondern die heilt ja auch aus der Tiefe raus. Und damit man diese Zellen dann auch tatsächlich mit dieser Rotlichtstrahlung erreicht, braucht man auch eine entsprechende Intensität. Also da, es ist sehr vielversprechend. Ne? Es wird auch in Kliniken teilweise gemacht, auf der plastischen Chirurgie, auf der Dermatologie. Ob da jetzt diese Geräte, die man zu Hause hat, reichen, bin ich ein bisschen skeptisch, weil man ja eben eine höhere Leistung braucht, eine höhere Energie braucht und die meisten Geräte, die man für zu Hause bekommt, ja dann doch relativ schwach sind. Also da ist es wahrscheinlich schwierig, so wirklich in die Tiefe zu kommen, weil dafür reicht mir ja nicht die Eindringtiefe, die wir hier im Gesicht haben bei einer Aknebehandlung, sondern das muss dann schon deutlich tiefer reingehen.
Ja, ich meine, das ist, was da ja die Theorie auch dahinter ist, ist, dass es ja schon auch die Wundheilung im Prozess verbessert, ne? Und auch oberflächliche Wundheilung, also auch irgendwie Ulzerationen oder so, da hat das ja schon auch ganz gut funktioniert. Aber es ist aus meiner Sicht plausibel, dass da auch die LED-Geräte funktionieren für zu Hause. Und was ich schon glaube, ist, dass die großen Spa-Geräte und so, dass die auf jeden Fall da was bringen werden. Wenn auch es natürlich einen Unterschied macht, dass in den Studien da immer sehr, sehr punktuell gearbeitet wird, häufiger auch mit Lasern gearbeitet wird und deswegen natürlich auch viel klarer dosiert werden kann. Ne? Und das ist natürlich dann im Alltag immer ein bisschen schwierig übertragbar. Aber es ist super vielversprechend und auch super plausibel, dass es auf jeden Fall was bringt. Also ich glaube, man tut nichts falsch, wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, im Gesicht einen Cut geholt hat, dass man sich diese Maske mal drüber legt und das dann für einen Monat jeden Tag mal macht. Da wird man wahrscheinlich Nutzen von haben. Es ist die Frage, ob der Kosten oder ja, der Kosten-Nutzen wirklich so gut ist, wenn man bedenkt, dass man das ja jeden Tag 10 Minuten macht oder ob es dann nicht manchmal sogar mehr Sinn macht, einfach so eine Salbe drauf zu packen, die Wundheilung verbessert. Stelle ich jetzt mal so dahin, kann ich nicht beurteilen.
Plus, es ist ja auch so, dass also sehr viele Leute ohnehin schon eine enorm gute Wundheilung haben. Ne? Die holen sich irgendwo einen Cut, das heißt dann, das heilt dann relativ schön aus. Wie gesagt, um diese weiße Linie kommt man nicht drum rum, ne? Weil das wird nicht mehr die gleiche Haut wie vorher. Das ist schlichtweg so. Das wird auch das Rotlicht nicht ändern. Also da darf man jetzt nicht die Hoffnung haben, dass dann plötzlich alles verschwindet, was man irgendwie an Narben hat. Aber es kann sein, dass die Wunde ein bisschen schneller heilt. Und dass es vielleicht bei Leuten, die eine etwas schlechtere Wundheilung haben, diese überschießende Reaktion so ein bisschen verhindert. Ne? Aber wie gesagt, da braucht man noch ein bisschen mehr Daten und noch ein paar mehr Studien, als dass man das mit Sicherheit sagen könnte. Das, was wir heute schon sehen können, ist auf jeden Fall sehr vielversprechend. Und jetzt kommt dein Lieblingsthema.
Lieblingsthema. Ja, ich bin ja geplagt, Mario. Ich weiß das ja eh.
Ja, man sieht ja auch Norman, ne? So.
Genau, ich bin sehr geplagt. Noch ist es noch nicht so schlimm, aber meine Geheimratsecken werden jedes Jahr tiefer, schleichend. Und mittlerweile muss ich mir am Pool auch schon anhören, als wir in Kapstadt waren, dass hinten meine Platte jetzt so langsam kommt und meine Haare da dünner werden. Und es wurde als Keks bezeichnet, auch liebevoll.
was natürlich mir ins Herz geschnitten hat.
Österreich, mal Rußblatt.
Genau, Rußblatt. Und dementsprechend habe ich natürlich direkt eine orale Minoxidiltherapie angefangen. Noch nicht so hochdosiert, mal sehen. Und werde jetzt auch diese Lasercap starten und mal sehen, was ich mir dann vielleicht noch alles über den Scalp gießen werde. Aber das Schöne ist, und das, was mir natürlich sehr viel Mut macht, ist, dass Rotlichttherapie hier tatsächlich auch einen Benefit hat. Hier beziehe ich mich jetzt aber auf so Laserdioden-Kappen und eben nicht LED-Kappen, weil hier die Eindringtiefe nochmal deutlich besser ist. Du willst den ganzen Scalp schaffen und du hast ja häufig das Problem, dass ja auch noch Haare dazwischen sind, ne, die auch nochmal absorbieren. In meinem Fall auf jeden Fall eine Menge, weil sie braun sind. Und dementsprechend sind die Laserdioden auf jeden Fall the way to go, wenn man das investiert.
Die auch lang sind, deine Haare.
Ne? Ja, die sind auch lang, genau. Ja, die kaschieren ja, weißt du, das ist ja hochrelevant, dass da dass das über die Klappe drüber geht. Ne? Nee, und auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und es ist tatsächlich so, es fördert die Durchblutung. Es sind genau die gleichen Effekte, über die wir eigentlich alle schon geredet haben. Es verbessert damit auch die Nährstoffversorgung. Und das ist alles, was wir in dem Fall wollen. Es sollten Wellenlängen zwischen 630, 690 Nanometer sein. Das ist aber ohnehin ungefähr ja immer da, wo das Rotlicht sich befindet. Also da sind die Studien total unterschiedlich. Es ist relativ divers. Und das sollte halt eine gewisse Intensität sein. Da werde ich jetzt nicht die Zahlen nennen, weil die wird man sich eh nicht merken. Aber deswegen macht eben diese Laser auch einfach mehr Sinn. Man sollte das dann idealerweise entweder jeden Tag, dann sind es nur so 6 Minuten, oder man macht so 3 bis 5 Mal die Woche, dann kann man auch ein bisschen länger machen. Und das macht man dann mal so 6 Monate. Und das Interessante ist, man schafft dann pro Quadratzentimeter scheinbar 42 mehr Haarwurzeln wieder zu generieren, beziehungsweise mehr Haare scheinen wieder zu wachsen. Ne? Und um das jetzt mal so ein bisschen in Relation zu setzen, die meisten Menschen haben so zwischen eine Haardichte zwischen 150 und 300 Haaren pro Quadratzentimeter. Ne? Und da, wo man sieht, dass es so langsam zu wenig wird, das ist so ab 70 pro Quadratzentimeter. Ne? Das heißt, wahrscheinlich bin ich da hinten jetzt schon so ungefähr bei 70, 75. Also man sieht es jetzt im Alltag nicht so stark, aber wenn sie irgendwie nass sind oder so, dann sieht man es halt schon. Und wenn meine Haare halt irgendwie da den Scheitel sind, dann sieht man es halt auch. Und da bin ich wahrscheinlich schon um die 70, 60. Ne? Wenn ich jetzt schaffe, alleine mit dieser Rotlichttherapie tatsächlich diese 40 Haare dazu zu bekommen, dann sieht man wahrscheinlich tatsächlich einen sehr, sehr, sehr relevanten Effekt, weil ich wieder fast bei diesem Bereich bin, wo es normal ist. Ne? Das heißt, es ist schon echt krass eigentlich, also war ich jetzt auch echt positiv überrascht, was man da zumindest an Potenzial hat, was man rausholen kann. Und ja, die Haardicke wird anscheinend auch ein bisschen besser um 7,5 Mikrometer, habe ich jetzt abgelesen. Ne? Anscheinend wird das auch besser. Das hat natürlich dann auch nochmal einen relevanten Effekt, wenn auch wahrscheinlich die Haardichte nochmal relevanter sind. Das heißt, sehr konsistent positive Daten. Man muss es halt einfach nur regelmäßig machen. Und man sollte eben in so eine Lasercap investieren und es sollte eben keine klassische Rotlicht-LED-Caps sein, weil das sind die günstigen, diese Laser-Caps, da muss man schon mehrere 100 € für hinlegen. Kriegt man aber auch ganz gut auf AliExpress.
Genau, genau. Zeitraum hast du schon gesagt, ne? Das muss man relativ lange machen.
Ah ja, so 6 Monate, weiß ich nicht, genau, was du gesagt hast, aber ja, so also schon mehrere Monate, bis man Effekt sieht. Aber ja, macht man dann halt auch einfach. Ne? Ich meine, das ist halt der Leidensdruck, den man hat. Und ich meine, wenn man das morgens irgendwie, man macht sich gerade das Frühstück, man macht das halt 10 Minuten, spricht ja eigentlich nichts dagegen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich störend ist. Bin jetzt aber gespannt, wenn ich es dann auch in der Anwendung mache.
Genau, spannend. Wir werden auf jeden Fall berichten. Ich habe mal eine eigene Folge zu
Haarausfall.
Zu Haarausfall machen, zu Haarwachstum ganz generell mal machen und schauen, was man da sonst noch für Hebel in Bewegung setzen kann und was man da sonst noch so nutzen kann. Und da kannst du ja schon viel aus der Praxis berichten.
Genau, spätestens in so 2-3 Monaten.
Ja. Sehr gut. Und dann sehen wir hier einen ganz neuen Max Podcast. Können wir auf der Kamera da, für alle, die nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen, kann man das dann direkt miterleben. So, ein weiterer Bereich, den man sich angeschaut hat oder den wir uns auch angeschaut haben, sind Augen. Und bei Augen ist eine sehr laue Datenlage, sage ich jetzt mal. Und es gibt ein paar mittelalte Studien zu Makuladegeneration. Das hat man sich auch mal angeschaut, ob es hier eine Verbesserung gibt. Und da hat man schon Effekte gesehen. Aber das Problem an diesen Studien ist, die waren alle nicht sonderlich standardisiert. Ne? Teilweise hatten sie dann keine Vergleichsgruppe, wo man irgendwie eine Vergleichsanwendung gemacht hat. Das heißt, es ist dann immer so ein bisschen schwierig zu objektivieren, wenn diese Vergleichsgruppe so komplett fehlt. Ne? Weil man ja immer auch teilweise einen Placebo-Effekt hat. Das ist jetzt bei Makuladegeneration wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger. Ne? verliert man ja praktisch am Punkt des schärfsten Sehens, an der Makula, dann die Sehfähigkeit. Und deswegen, ja, ist das wahrscheinlich leichter objektivierbar, wie wenn es jetzt um was geht, was man vielleicht nur spüren kann, ne? Oder wenn es um eine persönliche Befindlichkeit geht. Aber das ist eigentlich noch, ja, alles nicht sonderlich ausgereift. Das Problem ist auch, dass man in Studien ja nur sehr, sehr schwaches Licht genommen hat, weil die Augen eben so empfindlich sind. Und man da natürlich auch das Risiko hat, dass man auf der Netzhaut die Rezeptoren kaputt macht. Ne? Oder also die Netzhaut hat ja sehr viele verschiedene Schichten, dass dieses Licht dann speziell von einer von diesen Netzhautschichten absorbiert wird und da dann theoretisch auch ein Schaden eingerichtet werden kann. Ne? Das heißt, das ist was man, wenn dann nur in einem sehr professionellen Setting macht, bitte auf keinen Fall selber irgendeine Art von Brille kaufen, die dann ins Auge reinleuchtet mit rotem Licht, weil das ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das viel zu stark ist und sollte man ja schlichtweg einfach auf keinen Fall machen, ja? Weil Augen hat man nur ein paar und deswegen, die werden ohnehin schon genug beansprucht, heutzutage mit der ganzen Bildschirmarbeit, mit Handys und Co. Deswegen sollte man da auf jeden Fall Safety First walten lassen, gelten lassen und bei Augen erstmal die Finger vom Rotlicht lassen, wenn das nicht ein kontrolliertes klinisches Setting ist, was dann von mir aus auch von einem Arzt noch mitbetreut wird, der sich aber auch dann damit auskennt.
Ja? Voll, ja. Das ist wichtig. Was ich da noch plausibel fände, wäre ja grüner Star. Könnte man sich vorstellen, dass der Abfluss verbessert wird. Und dadurch vielleicht der Lidsankheitsdenese verlangsamt zumindest wird. Ne? Also, was denkst du?
Ja, natürlich. Also das Problem ist ja im Grunde auch, dass der Augendruck ja ein bisschen steigt, wenn das Auge warm wird. Ne?
Guter Punkt.
Wenn man diesen thermischen Effekt hat, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Augendruck da noch ein bisschen stärker wird.
Ja, gut. Ja.
Also ich glaube, die einzigen Studien, die man gemacht hat, da geht es wirklich um diese Netzhautthemen, also Makuladegeneration, ne? Und wenn man Probleme mit den Fotorezeptoren hat, die für das Farbsehen zum Beispiel relevant sind. Aber andere Studien hätte ich jetzt so auch noch gar keine gefunden. Gibt es bestimmt. Ich habe sie nur einfach nicht gelesen in der Vorbereitung. Aber wenn was wirklich Gutes dabei gewesen wäre, dann wäre es mir sicher untergekommen. Also da denke ich, ist auf jeden Fall noch, ja, wie gesagt, Safety First. Und jetzt verlassen wir dann auch schon mal den Kopf, sag ich mal. Jetzt haben wir über Haut geredet, über systemisches Anti-Aging geredet, über Augen, über Haare, über Akne. Und was, wofür man Rotlicht auch sehr gerne in der Praxis verwendet, was für Performance, für Recovery nach dem Sport zum Beispiel. Bringt das auch was?
Genau, also nochmal kurz zum Rationale zurück. Wir haben ja, wir gehen jetzt mal 10 Kilometer laufen oder 5 Kilometer laufen, wir haben ja danach unweigerlich Mikroverletzungen in den Muskeln, in unseren Gelenken, whatever. Ne?
Das will man ja auch haben.
Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ich meine, das sind ja auch Adaptationen, die dann passieren durch den Körper, damit man es in Zukunft vielleicht weniger hat. Ne? Aber prinzipiell hat man das mal immer. Also es hat auch der Profisportler, wird auch gewisse Mikroverletzungen haben, auch wenn er nur irgendwie 5 Kilometer läuft, was für ihn vielleicht nothing ist. Ne? Aber das wird auf jeden Fall passieren. Und das Rationale ist da halt wieder jetzt das ganze Thema, was wir vorhin besprochen haben mit dem CCO und dem NO, dass man da eben wieder die Durchblutung verbessert und vor allem die ATP-Produktion ankurbelt, damit die Regeneration eben schneller von dann geht. Genau, so. Es wurde auch mal in einer Studie getestet, oder in verschiedenen Studien getestet. Da wurde insbesondere Nahinfrarotlicht benutzt. Warum, haben wir auch schon gelernt, das muss tiefer eindringen. Also unsere LED-Kappen oder whatever, die werden einfach nicht den Job machen. Die reichen einfach nicht aus. Das heißt, wir müssen uns mit Nahinfrarotlicht beschäftigen, weil das tiefer eindringt. So, und jetzt hat man das in verschiedenen Dosen probiert, in verschiedenen Intensitäten sozusagen. Und man hat schlichtweg gesehen, okay, die Recovery wurde nicht beschleunigt, interessanterweise. Ne? Was ja erstmal mechanistisch null plausibel ist. Ne? Man würde ja denken, okay, wenn man das Licht zu tief reingedrängt bekommt, müsste das ja funktionieren, aber anscheinend hat das nicht geklappt. Und das spricht ja wieder dafür, okay, da ist offensichtlich noch sehr viel Unklarheit im Raum, ob wir es wirklich schaffen können, dass Nahinfrarotlicht eben auch in den Tiefen wirklich was bringt und da auch die Heilungsprozesse anregt, oder ob wir auch mit Nahinfrarotlicht eigentlich nicht tief genug reinkommen und realistisch betrachtet vielleicht auch doch nur einen Zentimeter reinkommen, statt den 3 bis 4 oder so, die vielleicht auch teilweise propagiert werden. Ne? Da scheiden sich noch so ein bisschen die Geister, weil das natürlich in einem Modell sehr einfach darzustellen ist, dass das viele Zentimeter auch eindringt.
Aber das Modell hat halt am Ende dann doch wieder relativ wenig mit dem echten Leben zu tun und auch dem echten Leben, wie halt sowas dann irgendwie am Körper angebracht ist, wie man vielleicht in so einem Gerät drin liegt, whatever. Also, was ist der Gist? Aktuell noch eher ein Stretch. Mal sehen, wie sich der Markt entwickelt. Tendenziell wäre es aber plausibel und ich bin mir sicher, dass irgendjemand das auch irgendwann hinbekommen wird, dass es ein Gerät gibt, was eben genau diese Effekte hat. Aber da haben wir aktuell offensichtlich noch nicht so richtig Klarheit.
Manchmal ist da bei diesen ganzen Studiendesigns, weil wir uns das hierzu auch notiert haben, man hat zwar vielleicht einen signifikanten Effekt, ne, aber der ist klinisch so klein und so unbedeutend, dass es halt dann in der Praxis eigentlich auch wieder nichts bringt. Ne? Also nur weil, muss man mal aufpassen, nur weil Leute oder weil wenn eine Studie sagt, irgendwas ist statistisch signifikant, wenn die Effektstärke dann minimal ist, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass man sich das auch sparen kann.
Und wieder bei Kosten nutzen. Ne? Wahrscheinlich genau. Relevanter, dass du deine Elektrolyte auffüllst, dass du vielleicht ein bisschen Stretching machst, dass die Durchblutung passt, vielleicht mit so einer Handgun die Muskeln ein bisschen auflockerst, als das.
Ja, und es mag sein, dass das bei einem absoluten Elite-Sportler, Profisportler, Athleten, das dann vielleicht dieses halbe Prozent noch rausholt.
Ja.
Aber bei uns beiden wäre das ja vollkommen umsonst. Ne? Muss man sagen, wir machen auch gern Sport. Manche Sportarten besser als andere.
Ja.
Aber also auf dem Level ist der Unterschied praktisch unbedeutend. Das muss man leider so sagen. Aktuell gibt es da sonst nicht her. Was anderes, was auch noch systemische Effekte betrifft, das ist jetzt, glaube ich, eher unbekannt. Ich weiß nicht, wie oft das in der Praxis jetzt gemacht wird, dass man Rotlicht für die Stoffwechselgesundheit einsetzt und zwar speziell für Glucose. Hat man sich mal angeschaut. Man macht einen Glucose-Toleranztest bei Probanden. Und zwar ein Glucose-Toleranztest. Wir haben schon mal in der Blutzuckerfolge darüber geredet, wo wir auch über diese Continuous Glucose Monitors geredet haben. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Da bekommt man 75 Gramm Glucose in Wasser aufgelöst, schmeckt unfassbar süß, unfassbar scheußlich und das trinkt man dann schnell runter und dann wird praktisch nach einer gewissen Zeiteinheit, meistens nach einer Stunde und nach zwei Stunden, der Glucosespiegel gemessen. Dann schaut man, ob der Körper noch adäquat auf den Zucker reagieren kann. So läuft dieser Glucosetoleranztest ab und jetzt hat man sich angeschaut, wir haben eine Gruppe, die macht den Glucose-Toleranztest. Und wir haben eine andere Gruppe, die wird dann zusätzlich noch 15 Minuten mit Rotlicht bestrahlt am Rücken. Ne? Was man da gefunden hat, ja, okay, spannend, irgendwie die Glucose in der Spitze ist niedriger gewesen, 10-12% niedriger gewesen. Und auch die Area under the Curve, weil man hat ja immer eine Kurve, ne? Und man berechnet dann praktisch die Fläche unter dieser Kurve. Also steht dann sinnbildlich für die Gesamtbelastung und die ist auch niedriger gewesen. Einzige Einschränkung, das dürfte halt dann nur kurzfristig sein. Also man kann jetzt ja nicht jedes Mal, wenn man irgendwas isst, sich ja am Rücken mit Rotlicht beleuchten, hat dann wohl auch keinen nachhaltigen Effekt, weil das ja dann nur sehr, sehr kurzfristig ist, solange diese Bestrahlung halt auch läuft. Und es gibt halt auch einfach Sachen, die besser funktionieren. Man kann sich auch einfach bewegen, spazieren gehen oder 15 Minuten Zone 2 Training machen. Das ist nur entweder schnelles Gehen oder sehr, sehr langsames Laufen. Das ist in der Praxis sehr viel einfacher umzusetzen. Und man muss nicht das Rotlichtgerät überall mit sich rumschleppen. Das Panel, das muss ja auch eine gewisse Intensität haben, das ein bisschen eindringt. Und also wenn man einen schlechten Stoffwechsel hat, dann ist Rotlicht auf keinen Fall die Lösung, auch keine Shortcut, sondern da gibt es andere Mittel und Wege, wie man das verbessern kann, ne? Allen voran eben Bewegung. Und da hat es nämlich auch Studien zu Fettverlust gegeben, ne? Also zu ganz klassisches Fettloss, auch mit dem Abnehmhintergrund, da ist es ähnlich.
Genau, da ist es ähnlich. Was ich da jetzt noch ganz spannend finde, eigentlich ist mir gerade einfach nur reingeschossen. Es könnte natürlich tatsächlich sein, dass generell einfach Tageslicht dann auch ein extrem relevanter Faktor für metabolische Gesundheit ist, also mehr als man vielleicht auch denken würde, weil ich meine, im Tageslicht ist natürlich auch Rotlicht dabei, ne? Und auch Nahinfrarotlicht. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, okay, wenn wir jetzt vergleichen würdest, jemanden, der quasi ständig nur drinnen ist, genau die gleiche Bewegung bekommt mit jemandem, der eben auch jeden Tag irgendwie 1-2 Stunden draußen ist.
Nackt spazieren geht.
Also, ja, nackt spazieren geht, genau. Und sich die volle Dröhnung Rotlicht holt, ob da relevante metabolische Effekte dann sind. Wäre dann plausibel jetzt laut dieser Studie, finde ich. Ne? Also fand ich jetzt eigentlich ganz cool. Ja, genau. Und ich meine, nochmal jetzt zu Fettloss zurück, da hast du ja eigentlich gerade übergeleitet.
Da sind wir wieder sehr ähnlich. Die Effekte sind halt einfach ultra klein. Ist es dann sinnvoll, dass man jedes Mal irgendwie oder regelmäßig das macht, um Fettloss zu machen? Wahrscheinlich nicht. Wir haben zig andere Sachen, die bei Fettloss helfen. Sei es einfach eine proteinreiche Ernährung oder dann eben doch die GLP-1-Agonisten, die jetzt so die Runde machen mit Ozempic und so weiter. Die halt einfach, ja, ich meine, du zahlst halt da 200 Euro im Monat und du wirst halt einfach mehrere Kilo abnehmen. Warum solltest du dich damit Rotlicht bestrahlen? Um vielleicht ein viel...
Minimale Effekte.
Genau, für minimale Effekte und wahrscheinlich am Ende den gleichen Preis. Ne? Also das ist halt einfach schon ein Riesenunterschied. Gut, vielleicht hast du aber noch ein paar andere positive Effekte beim Rotlicht. Ne? Aber per se, ja, wir sind hier einfach nicht in einem Bereich. Und für diese Viszeralfettreduktionspakete, die man da in den Studien sich auch angeschaut hat, dass also wirklich auch das Fett um die Organe eben reduziert werden sollte, da brauchst du halt auch wieder starke Intensitäten. Das muss tief eindringen, da brauchst du also spezielle Geräte für. Da musst du also irgendwo hingehen und auch sicherlich pro Sitzung ein paar hundert Euro zahlen, weil dieses Gerät kostet eine Anschaffung ja auch eine Menge. Das heißt, auch das wahrscheinlich nicht unbedingt.
Und ein weiterer einschränkender Faktor, Leute, die sehr viel viszerales Fett haben, haben meistens auch noch einiges an so Speicherfett. Das heißt, da ist dann auch mal, also man hat nicht nur das Organfett, das diesen klassischen großen Bauch macht, sondern darüber ja auch noch eine kleine Fettschicht und dann irgendwann ist mit der Eindringtiefe halt dann auch die Spitze erreicht. Ne? Irgendwann geht es halt dann auch nicht weiter. Insofern ja, ist das alles mehr schlecht als recht, würde ich jetzt mal sagen. Und ein letzter Punkt, der ist noch das Thema Schmerzen. Entzündung wird ja auch in vielen Rehabilitationseinrichtungen tatsächlich so praktiziert. Hatte ich ja einleitend schon mal erwähnt. Ne? Es gibt ja diese Pulse Wave Laser, die vor allem bei Schmerzen eingesetzt werden, die diese, also mit verschiedenen Frequenzstufen, es gibt 40 Hertz, 10 Hertz, 20 Hertz, die man da verwendet, die werden in der Reha auch eingesetzt. Da sind natürlich sehr spezialisierte klinische Geräte, auch nicht solche, die man sich jetzt für den Home Use, für den Hausgebrauch kaufen kann. Bei diesen ganzen Geräten, die man sich für den Hausgebrauch anschaffen kann, ist es so, dass da relativ wenig bei rumkommt. Ne? Das ist, manchmal hat man einen angenehmen Effekt einfach teilweise durch die Wärmeerzeugung auch. Meistens ist es auch von der Intensität her viel zu oberflächlich. Die Penetration ist nicht so wirklich gegeben, vor allem wenn es um das Thema Gelenkschmerzen geht. Ne, dann muss das Rotlicht ja auch ins Gelenk möglichst reingehen. Das heißt, und ein anderer Punkt ist es halt, wenn dann nur allenfalls temporär. Das ist dann nicht, wenn ich jeden Tag Rotlicht mache, werden meine Schmerzen über die Zeit hinweg weniger, sondern wenn man halt mal Rotlicht macht, und das ist wieder das Thema, das kann man ja, Schmerzempfinden ist ja subjektiv, das heißt, das wird dann immer auf diesen Schmerzskalen gemacht und da braucht man dann immer ein sehr sauberes Studiendesign mit einer Placebo-Gruppe, ne, damit man auch tatsächlich sagen kann, bringt das jetzt was oder bringt es nichts oder ist es nicht einfach nur die Sache, dass ich halt was gemacht habe und dass dieses Rotlicht mal vielleicht thermischen Effekt hatte, angenehm warm war und deswegen dann zu einem besseren Empfinden beigetragen hat. Also das ist sicher was man einschränkend zu Schmerzen dazu sagen muss. Aber wie gesagt, in Reha-Einrichtungen wird es praktiziert. Es sind spezielle Geräte mit einer sehr, sehr hohen Intensität. Das sind auch diese Pulsed Wave, die man für den Hausgebrauch gar nicht so einfach bekommt. Das sind ja auch sehr häufig nur diese Continuous Wave Produkte. Insofern mit Einschränkung erfolgreich, aber wahrscheinlich nicht für den Hausgebrauch.
Ja, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder.
An der Schluss habe ich noch Menstruationskrämpfe.
Ah ja, was gut zu Schmerzen.
Das gehört eigentlich auch noch dazu. Ne? Da muss man auch ehrlich sagen, ich meine, wenn man sich das jetzt so, nach dem, was wir bis jetzt so gelernt haben, anschaut, okay, ist ja eigentlich jetzt auch schon nicht mehr so plausibel, dass das überhaupt klappt, ne? Weil der Uterus muss auch schon mal einen Weg zurücklegen. Also auch nicht so easy. Der Gedanke ist halt, dass es die glatte Muskulatur vom Uterus so ein bisschen entspannt, ne? Und da generell auch die Durchblutung fördert, generell dieses Krampfen eben verhindert. Ja, interessanterweise gab es da 2012 eine Studie zu. Die ist mega gut gewesen, konnte dann aber 0,0 refiziert werden. Wir stehen mal wieder da und haben keine Ahnung. Ich glaube, so kann man es auch stehen lassen. Es ist wahrscheinlich was, wenn man schon viel versucht hat, und man kommt nicht voran, man hat ständig Probleme, man hat vielleicht auch einen sehr starken Leidensdruck, dann kann man das mal on top noch probieren, ob es für einen selber einen Benefit hat, auch subjektiv betrachtet einen Benefit hat. Da sind die Studien ja am Ende eh nicht so relevant. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht das Erste, was man tun würde, weil es gibt einfach Dinge, die mehr Hebel haben.
Genau, aus dem Grund, weil diese Menstruationskrämpfe eben von der Gebärmutter ausgehen und nicht klassische Bauchkrämpfe sind. Deswegen, und also die Gebärmutter liegt natürlich auch in der Tiefe und schön geschützt und das ist auch gut so, aber das macht es natürlich auch schwieriger erreichbar für alles Mögliche an Rotlicht, sage ich jetzt mal. So, wenn wir das versuchen, jetzt alles noch in eine kleine Zusammenfassung zu gießen, das denke ich, die klassischen Takeaways sind, es bringt was für Akne, also für Haut, klassische Hautanwendungen im Gesicht, diese Masken, da gibt es auf jeden Fall eine wissenschaftliche Basis dazu, weil die nicht so stark sind, aber weil wir diese Stärke auch gar nicht brauchen im Gesicht, da reicht dieses oberflächliche Eindringen. Bei Akne ist es meistens ein bisschen eine speziellere Anwendung, Kombination aus blauem Licht und aus rotem Licht. Da vor allem, wenn man es für Akne macht, ein bisschen bei der Geräteauswahl drauf schauen oder sich das von einem Therapeuten noch irgendwie empfehlen lassen. Die haben da in den allermeisten Fällen auch schon eine gute Erfahrung damit gemacht, was hilft und was nicht hilft. Dann Wundheilung ist auch vielversprechend, aber jetzt noch nicht abschließend beurteilbar, um zu sagen, ist ein Hell Yeah für Wundheilung. Ne? Einfach weil das individuell sehr unterschiedlich ist. Das müsste man dann ja auch immer bei so einer Studie ein bisschen mit berücksichtigen. Oder die Gruppen müssen halt groß genug sein, als dass man immer ein paar dabei hat, die eine schlechte und eine gute Wundheilung haben, dass man das auch gut abschätzen kann. Und man braucht eben höhere Intensitäten, deswegen gar nicht so gut geeignet für zu Hause, sondern eher auch in einem klinischen Setting auf einer plastischen Chirurgie oder auf einer Dermatologie kann man das auf jeden Fall machen. Und dein Lieblingsthema, das lasse ich jetzt noch abschließend sagen, Haarausfall.
Haarausfall, das ist auf jeden Fall sehr positiv. Wir erinnern uns, 150 bis 300 Haare pro Quadratzentimeter ist normal. Ne? Wenn man sieht, dass es ausdünnt, dann sind das wahrscheinlich ungefähr unter 70 bis 80 Haare. Da merkt man langsam einen deutlichen Unterschied. Das ist dann der Punkt, wenn irgendwie die Freundin oder die Mama sagt, ja, das wird ein bisschen weniger. Und man kann tatsächlich realistisch mit diesem Rotlicht ungefähr 40 Haare pro Quadratzentimeter wieder hinzufügen. Das heißt, hohes Potenzial, was auf jeden Fall einige Jahre schöne Haarpracht wieder zurückholen kann. Deswegen, ich bin da sehr hyped und bin gespannt, wie es bei mir funktioniert.
Auf jeden Fall eine richtig coole, nicht medikamentöse Alternative. Sagen wir jetzt mal, weil da gibt es ja sonst noch relativ viel Auswahl. Eine Sache haben wir jetzt tatsächlich noch vergessen, und zwar Rotlichttherapie oder Photobiomodulation generell ist kein No-Brainer. Es gibt nämlich auch Leute, die da ein bisschen aufpassen müssen. Das ist auch nicht für jeden, und zwar deshalb, weil es viele Medikamente gibt, die sehr lichtempfindlich machen. Und das sind, bei Antibiotikern hat man das vielleicht schon mal gehört, da bekommt man manchmal den Hinweis vom Arzt, wenn man, je nachdem, was für ein Antibiotikum man bekommt. Sehr häufig ist es bei Tetrazyklin oder bei Doxycyclin. Wenn man zum Beispiel eine Borreliose hat, wird das in der Regel mit Doxycyclin behandelt. Und da ist man sehr lichtempfindlich. Da darf man nicht in die Sonne gehen. Da muss man sich sehr, sehr gut schützen. Und das gilt natürlich auch für Rotlicht. Ne? Also wenn du dann Doxycyclin zum Beispiel nimmst, mal für 2 Wochen oder für 3 Wochen, damit diese Borrelien im Körper möglichst absterben, dann sollte man da auch keine Rotlichttherapie machen, weil das ist auch Lichttherapie. Das sind auch Wellen, die Energie haben. Insofern muss man da aufpassen. Das zweite sind Retinoide. Also wenn man die Akne schon mit diesen Retinoiden behandelt, da gibt es ja viele verschiedene Medikamente. Mir sind jetzt die Namen gar nicht geläufig, weil ich das selber zum Glück nie nehmen musste. Aber da muss man auch aufpassen. Auf jeden Fall da mal Rücksprache mit dem Arzt halten. Wenn man schon eine Retinoidtherapie bei Akne hat, dann nicht einfach das Rotlicht nach oben drauf klatschen, weil da ist es ja auch so, dass man sich sehr, sehr gut gegen Sonne schützen muss. Ne? Und,
aber hallo, ne?
In Sonnenlicht ist ja auch Rotlicht enthalten, wie wir ja schon gesagt haben, beim Glukosethema. Deswegen, da muss man auch drauf achten. Bei Psychopharmakern ist es auch so, zum Beispiel, wenn man Lithium nimmt, und zwar Lithium in therapeutischen Dosen, wir reden ja jetzt irgendwas im Bereich von 250 bis 1000 Milligramm, da muss man aufpassen. Und ansonsten noch bei manchen Wassertabletten, heißen sie umgangssprachlich, fachsprachlich würde man Diuretika sagen, aber ja, es ist doch eine relativ umfangreiche Auswahl an Medikamenten, wo man sich ein bisschen Gedanken machen muss. Also bei Antibiotika aufpassen, bei Aknebehandlungen, wenn man das mit diesen Retinoiden macht, bei manchen Wassertabletten da unbedingt mal reinschauen und reinlesen. Es gibt nämlich Hydrochlorothiazid, das ist auch ein klassisches Wassermedikament, was wasseraustreibend im Körper wirkt. Und das ist zum Beispiel was bei einer sehr, sehr langen Anwendung ja tatsächlich auch Hautkrebs machen kann. Das ist auch nachgewiesen, das ist auch gesichert. Das heißt, das darf man nicht zu lange anwenden und da, wenn, dann zumindest nicht kombinieren mit einer Rotlichttherapie. Also da noch ein bisschen aufpassen. Und weil wir es einmal schon gesagt haben, vielleicht nochmal zum Abschluss, bitte immer die Augen schützen. Egal, was man macht, bei einem Helm ist es jetzt nicht so tragisch, bei diesen Lichtmasken ist es auch nicht so tragisch, weil das meistens rund um die Augen ausgespart wird. Aber bei diesen Paneelen, bei Infrarotsaunen, bei generell diesen sehr, sehr starken Rotlichtanwendungen, diese Brillen sind nicht umsonst dabei, die sind nicht als Accessoire dabei, weil die schauen ja auch scheiße aus. Aber trotzdem ist es super wichtig, dass man die halt dann auch trägt und seine Augen schützt, weil das in den Augen auch Schaden verursachen kann. Genau, das waren noch meine Two Cents am Ende.
Alle Disclaimer, das claimt.
Alle Disclaimer, das claimt, genau. Also Rotlicht nicht für jeden, da noch ein bisschen aufpassen, vor allem bei Medikamenten auf die Augen Acht geben und ansonsten gewisse Sachen einfach mal ausprobieren, aber halt im Idealfall nur die schon eine gute Evidenz haben. Und ja, das wäre, glaube ich, das Schlusswort zu Rotlichttherapie. Ich habe auf jeden Fall nur so eine normale Lampe erstmal zu Hause für klassische Nebenhöhlenanwendung. Finde das super angenehm, wenn man eine Erkältung hat. Da hatten wir auch in der Erkältungsepisode darüber geredet. Aber werde mir überlegen, ob ich mir nicht vielleicht noch so ein Paneel oder so eine Gesichtsmaske oder so anschaffe, um meine Haut noch möglichst jugendlich zu halten. Schauen wir mal.
Na dann.
Gut. Rano Sascha, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es von eurer Seite noch Fragen gibt zu dem Thema oder zu einem der anderen Themen, die wir behandelt haben, oder ein Thema, was ihr euch gerne wünschen würdet, dann bitte einfach Bescheid geben, podcast@beyondlifespan.de oder kommentieren, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Wir schauen uns das alles an und beantworten diese Fragen entweder direkt im Kommentar oder dann in einer spezialisierten Ask Me Anything Episode, wo wir uns eure Fragen dann nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ansonsten, wir freuen uns bis aufs nächste Mal. Danke, Max. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und ciao.
Danke und ciao.